Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. Ich spreche diesmal mit Hochbahnchef Robert Henrich über den ÖPNV in meiner Heimatstadt Hamburg. Wie steht es um Netzausbau und Elektrifizierung? Wo kann KI Busse und Bahnen sicherer machen? Was steckt hinter einer neuen Zusammenarbeit von Hamburger Hochbahn und Berliner BVG? Die Antworten gibt's hier. Los geht's! Hallo Robert, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
Hallo Christian, ich freue mich, bei dir zu sein.
Zum Einstieg würde ich gerne erstmal so den ganz großen Big Picture-Ansatz wählen. Wie definierst du jetzt als Chef der Hochbahn die Aufgabe des ÖPNV in deiner Stadt, sage ich jetzt mal ganz groß?
Man sagt ja erstmal so, wenn ich mal ganz langweilige Antwort gebe, der ÖPNV soll eine Grundversorgung bieten für alle Menschen in der Stadt. Vielleicht auch gerade die sich andere Mobilität nicht so leisten können. Also Grundversorgung für alle an Mobilität. Mein Wunsch und mein Anspruch und unser Wunsch und Anspruch geht natürlich weit darüber hinaus. Wir sehen uns als Gestalterin und Treiberin der Mobilitätswende. Also wir schauen schon sehr stark darauf, wie viele Menschen überzeugen wir denn, wie viele Menschen erreichen wir denn schon und was können wir machen, damit es mehr wird. Es wächst auch die letzten Jahre schon stark, die Nutzung von Bus und Bahn, aber wir denken, es geht noch mehr.
Und das hoffe ich natürlich auch, weil ich auch sehr, sehr interessiert daran bin, dass einfach der ÖPNV besser wird, größer wird, mehr Leute das nutzen. Meine Frage zielt auch ein bisschen darauf, jetzt mal weiter in die Zukunft geblickt, dass ich habe in der Pressemitteilung, wo du zitiert wurdest, wo es eben darum ging, UETP kommt nach Hamburg, reden wir vielleicht gleich noch drüber, war das Schlagwort integriertes Mobilitätssystem. Und das ist ja so eine Art heiliger Gral, würde ich mal sagen. Wie nah ist die Hochbahn da dran? Oder beziehungsweise HVV und Hochbahn, das muss man ja in dem Fall wirklich zusammen sehen. Und was glaubst du, wie lange dauert es, bis du wirklich sagen würdest, als jemand, der ja sehr stark auch mit digitalen Produkten in seiner Karriere gearbeitet hat, da kann man jetzt wirklich einen Haken dran machen, das ist jetzt wirklich im besten Sinne integrierte Mobilität, die wir hier anbieten können?
Nein, wir haben heute schon integrierte Mobilität in Hamburg, die auch sehr intensiv genutzt wird. Wenn wir einfach mal schauen, wie unsere Fahrgäste heute mit Apps umgehen, also wie der Buchungsprozess heute funktioniert. In Hamburg haben wir eine multimodale App, die im Laufe von Jahren entstanden ist, HVV Switch. Da ist man sehr, sehr beharrlich am Ball geblieben in den letzten Jahren. Hat eine sehr gute Mobilitätsplattform gebaut. Ich darf das sagen, das war mein Vorgänger und das Team von der Hochbahn damals. Und da ist heute schon eine Menge drin. Ja, da ist natürlich Bus und Bahn drin und Fähre, aber da sind auch alle möglichen anderen Formen von geteilter Mobilität drin. Da kannst du auch dein Carsharing-Auto buchen oder ein Moja-Fahrzeug oder Micromobilität. Und das wird auch wirklich gemacht. Das muss natürlich auch weitergehen und wir werden das auch weiterentwickeln. Wir werden es übrigens auch gemeinsam mit Berlin weiterentwickeln. Das ist ja kürzlich, glaube ich, auch kommuniziert worden und steht, glaube ich, auch im Koalitionsvertrag, dass da die beiden Städte jetzt auch mehr und mehr an einem Strang ziehen. Aber wir haben da schon einen guten Stand. Wir gehen da stark auch Richtung jetzt mehr Echtzeitinformation, bessere User Experience. Und wir sehen, dass Kundinnen und Kunden da auch total positiv darauf reagieren und wir da das richtige Thema am Wickel haben. Aber wenn du jetzt mal ganz allgemein nach Digitalisierung fragst, Digitalisierung geht natürlich noch viel weiter als das, nicht? Also wenn ich mal zum Beispiel auf unsere neue U-Bahn schaue, die ja voll automatisch fahren wird, fahrerlos fahren wird, auf Bestandsstrecken schauen wir auf fahrerloses Fahren. Perspektivisch wird es natürlich auch auf der Straße kommen, aber auch in der ganzen Betriebssteuerung bis hin zu digitalen Stellwerken. Also Digitalisierung ist ein Thema, was sich sozusagen sehr ganzheitlich durch das Unternehmen durchzieht. Nicht nur am Beispiel Multimodalität und App kann man das festmachen, aber da sieht man natürlich als erstes.
Ja, ich denke tatsächlich natürlich dann auch so ein bisschen weiter in die Zukunft, dass man wirklich sagt, okay, jetzt ist es wirklich dann mal möglich, durchgehende Reiseketten zu buchen in Echtzeit, wo ich dann auch weiß, da steht der Scooter, wenn ich den brauche. Ist das ein Szenario, wo du jetzt aus der Sichtweise des Praktikers sagen würdest, das ist überhaupt zu erreichen?
Ja, also für mich jetzt nochmal die relevante Frage, womit erreiche ich auf möglichst einfache Weise möglichst viele Menschen? So, ne? Und die Themen, die halt viel diskutiert werden, sind nicht immer die, die dann wirklich auch schnell das große Fahrgastwachstum bringen. Und da gucken wir immer sehr stark hin. Wir als Hochbahn, wir befördern ungefähr 500 Millionen Menschen pro Jahr in Hamburg. 500 Millionen ist eine richtig große Zahl, 1,4 Millionen ungefähr pro Tag. Und diese Zahl wollen wir steigern. So, und da gucken wir natürlich dann, dass wir als erstes nicht so sehr sozusagen in Nischenfragestellungen gehen. Und was du aufführst, ich wage das mal einfach so provokant zu sagen, ist fast mehr eine Nischenfragestellung. Es gibt gar nicht so viele Menschen, die sagen, oh, ich brauche jetzt mal einen Vorschlag für eine integrierte Reisekette in der Stadt, wo dann drei unterschiedliche Verkehrsmittel dabei sind. Sondern da schauen wir als erstes mal darauf, wie kann man ganz konkret die heutige Nutzererfahrung besser machen. So, und Echtzeitinformation ist so ein Beispiel. Ne? Wenn du heute einen Bus benutzt in Hamburg, dann siehst du, so wie du es vielleicht beim Taxi oder beim Ride-Pooling bisher gewohnt warst, wie der Bus sich in Echtzeit auf der Karte bewegt. So. Und das ist ein Thema, das ist ganz naheliegend, aber da reagieren die Menschen sofort total positiv drauf. Ne? Weil wenn du an der Bushaltestelle stehst und vielleicht durch Baustellen oder so kommt der Bus zu spät, dann willst du das einfach wissen, wo ist der, aber kommt er jetzt endlich? Und dann investieren wir da rein und sehen sofort, dass wir positive Rückmeldungen bekommen und mehr Menschen überzeugen. Der nächste Schritt ist jetzt Auslastungsinformationen in Echtzeit, dass du einfach gesehen kannst, oh, ist der nächste Bus voll, vielleicht zu voll. Zwei Minuten später kommt aber schon einer, der leer ist auf derselben Strecke, dann mache ich das so. Und dann hangeln wir uns vorwärts und ja, natürlich haben wir auch irgendwo auf unserer Longlist von Features dieses Thema nochmal bessere Verkopplung. Konkret gibt es heute am Beispiel Anschlusssicherung. Das machen wir natürlich schon, dass wir halt bei der Einsatzsteuerung der Fahrzeuge sehr darauf achten, dass man wirklich auch den Anschluss mit dem Bus kriegt für den U-Bahn-Halt und so weiter, dass es vertaktet ist. Aber es jetzt komplett durchzuziehen, auch mit Mikromobilität, würde ich sagen, ja, bitte, man kommt es gar nicht unbedingt meine absolute Prio 1 an der Stelle.
Kann ich gut nachvollziehen. Also mir ist schon klar, das ist natürlich jetzt nicht so der allerwichtigste Use Case, beziehungsweise nicht der größte Hebel, um jetzt Fahrgastzahlen zu steigern. Ich finde es insofern nur spannend, weil das ja im Grunde sozusagen das Endgame ist, wenn es wirklich darum geht, dass man alles digitalisiert und verknüpft und Daten auf eine Plattform holt.
Werbung. In dieser Podcast-Folge geht es um Hamburg als Hotspot für neue Mobilitätsformen. Und unser Partner Moving Futures ist mittendrin. Die Strategieberatung, die Mobilität nicht nur versteht, sondern aktiv mitgestaltet, kommt selbst aus der Hansestadt und arbeitet direkt vor Ort mit Schlüsselspielern wie der Hochbahn zusammen. Teile des Gründerteams von Moving Futures kommen dabei von Moja, haben also die autonome Mobilität von morgen bereits aktiv in der Industrie mitentwickelt. Was in Hamburg gerade entsteht, ist dabei mehr als ein lokales Experiment. Es ist Blaupause für viele andere Städte und Regionen. Wenn du dich live und vor Ort dazu austauschen willst, das Team von Moving Futures ist vom 16. bis 18. Juni auf dem UITP Global Public Transport Summit in Hamburg unterwegs. Zum Beispiel am Montag, den 16. Juni um 17 Uhr bei einer spannenden Podiumsdiskussion am DB Regio Stand. Und wer international denkt, nur zwei Tage später steht Moving Futures auf der Bühne der Move in London, am 18. Juni um 14.20 Uhr Ortszeit im Mobility as a Service Theater. Mit dabei ExpertInnen von Get und Freenow. Es wird also international, kontrovers und hochaktuell. Und das Beste, Moving Futures hat noch ein paar Gästetickets für beide Veranstaltungen. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, geh einfach auf movingfutures.de, nutzt das Kontaktformular und gib das Codewort ThePassengerPodcast an. Aber Achtung, die Kontingente sind begrenzt und es gibt keine Garantie, dass du auch ein Ticket bekommst. Also besser schnell sein. Werbung Ende.
Jetzt lass uns aber dann vielleicht in der näheren Gegenwart bleiben und bei den Dingen, die jetzt wirklich dann einen Unterschied machen werden für die Leute vor Ort. Demnächst ist mit dem UITP hier der wichtigste Kongress deiner Branche. Und das ist ja dann üblicherweise immer auch so, dass das die Gastgeberstadt das nutzt, sich zum Schaufenster zu machen. Erzähl doch mal von dem, was du schon andeuten kannst zumindest oder was tatsächlich bekannt ist, was ihr da an Systemen zeigen wollt, die ja letztlich dann einmal Showcase sind, aber vor allen Dingen hoffentlich dann eben auch Chancen auf den Alltagsbetrieb haben werden.
Ja, sehr gern. Also wir freuen uns riesig, kann ich mal vorweg schicken, auf den UITP. Mitte Juni geht das los. Es ist der weltweit größte und wichtigste Branchentreff. Wir erwarten da über 10.000 Fachbesucher. Es ist eine Fachbesucherinnenmesse. Da präsentiert sich ganz Hamburg. Hamburg ist ja Modellregion Mobilität mit vielen Projekten, die laufen bei der Hochbahn, aber auch bei unseren Schwesterunternehmen, beispielsweise bei der VHH, beim HVV, bei der S-Bahn. Jeder trägt da schon was dabei und man sieht es ja auch in den letzten Jahren, wie so die Anzahl der innovativen Projekte wirklich steigt und wie das so an Breite gewinnt in der Stadt. Die Besucherinnen und Besucher, die erwarteten wirklich spannendes Programm auf dem Messegelände selbst. Aber dann gibt es auch die Möglichkeit, sogenannte Technical Visits zu machen für die Besucherinnen und Besucher, also wirklich durch die Stadt zu reisen und sich innovative Projekte anzugucken. Und da wird es jetzt vielfältig. Es gibt 17 sogenannte Leuchtturmprojekte, Lighthouse Initiatives. Und da ist natürlich fahrerloses Fahren mit dabei, um ein Beispiel zu nennen. Das Alike-Projekt hier in Hamburg, das Heu-Projekt, Das kann man sich dann wirklich schon ziemlich hautnah angucken. Aber da geht es dann beispielsweise auch um die Digitalisierung der Schiene. Wir bauen ja gerade die neue U-Bahn und die wird fahrerlos sein. Wir sprechen aber auch über eine Teilautomatisierung von Bestandsstrecken, im Fachjargon GOA 2 genannt, was auch ganz viel bringt, ne? So Richtung Taktverdichtung und Erhöhung sozusagen der Beförderungskapazität im Bestandsnetz. Und dann geht das weiter bis zu Themen wie Infrastruktur, zum Beispiel Beeinflussung von Lichtsignalanlagen oder auch digitale Schiene, digitale Zugbeeinflussung, digitale Stellwerke. Also das ist dann eine wirklich große Bandbreite von spannenden Themen, die wir da präsentieren werden.
Jetzt sind die Projekte, die du nennst, also einige kennt man davon ja schon, weil die eben jetzt auch nicht so brandneu sind. Oder was heißt brandneu? Also natürlich alles immer noch sehr, sehr zukunftsweisend, aber eben Dinge, die ja zum Teil auch schon in der Vergangenheit präsentiert wurden, auch im Rahmen von Kongressen. Gibt es auch noch Sachen, die jetzt dann, die wirklich dann erst präsentiert werden?
Also es ist jetzt keine Wundertüte der UITP in dem Sinne, dass man da so, wie soll ich mal sagen, sein Mystery-Ticket kauft und dann hinreist und schaut, oh, was kommt denn da? Du hast schon recht, Christian. Also die Projekte, das sind häufig ja langlaufende Projekte, wo man also auch mehrere Jahre braucht, um dann wirklich den Fortschritt zu zeigen. Aber gerade das macht es auch so spannend für die Fachbesucherinnen und Fachbesucher, weil man eben auch immer wieder dann den Fortschritt sieht. Wir haben ja auch zwei UITP-Kongresse in Hamburg. Na, jetzt Juni 25 haben wir den UITP 27 nochmal. Und viele Fachbesucher kommen da auch wirklich und wollen sich den Fortschritt angucken. Nimm das Beispiel Buselektrifizierung. Klar, wir sind als Hochbahn seit 2019 an diesem Thema dran, damals noch mit frühen Prototypen. Mittlerweile betreiben wir über 330 elektrische Busse, bauen gerade einen neuen großen, rein elektrischen Betriebshof mit der ganzen Infrastruktur, mit der ganzen Intelligenz für das Lademanagement. Und da lernen wir und die gesamte Branche jeden Tag und jedes Jahr viel dazu. Und es ist auch jedes Jahr wieder total interessant, dann da hinzukommen und sich das anzuschauen im Detail, welche Fortschritte gemacht werden, um zum Beispiel effizienter zu werden, um nochmal Strom zu sparen beim Betrieb der Fahrzeuge oder Umläufe zu optimieren mit fortschrittlichen Planungsmethoden. Vielleicht auf Überschriftenebene kommt es dir vor, als wäre da nicht so eine Dynamik drin, aber wenn du in die Projekte reinguckst, wirst du feststellen, da ist eine unglaubliche Dynamik drin.
Ja klar, also ich meine, es liegt ja auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass die Phase, dass Sachen wirklich relevant werden und eben große Teile der Flotten elektrifiziert werden, dass die natürlich dann nicht irgendwie am Tag der Ankündigung direkt umgesetzt werden, sondern dass da immer ein bisschen Zeit dazwischen ist. Aber natürlich über einen Teilaspekt, der auch vielleicht ein bisschen relevanter ist für Schlagzeilen als im Alltag, aber der auf jeden Fall für mich total spannend ist, weil eben auch Hamburg da ziemlich weit vorne dabei ist das Thema autonome Systeme, also autonome Shuttles, Alike heißt es ja, die Marke, unter der das stattfinden wird. Das ist ja was jetzt tatsächlich auch sehr gepusht wird. Vor einigen Wochen wurde ja vorgestellt, dass jetzt der erste dezidierte Hub für diese autonomen Flotte gebaut wird. Und du hast ja in dem Bereich auch eine eigene Vergangenheit. Das letzte Mal, dass wir gesprochen hatten, da warst du eben noch Chef von Moja. Wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass die Zahl nicht von dir stammt, aber damals hieß es, dass eben in ein paar Jahren 10.000 dieser Shuttles unterwegs sein werden in Hamburg. Jetzt sind wir immer noch im Bereich der Testflotte. Klar, Dinge können dauern, aber vielleicht können wir da mal ein bisschen reingehen und du kannst mal darstellen, wo steht denn Hamburg da und vor allen Dingen, was ist denn so inzwischen das Zielbild tatsächlich von autonomen Shuttles als Ergänzung, als integrierter Bestandteil vom ÖPNV?
Ja, ich stimme dir jetzt mal zu, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Also eins von wirklich vielen, aber es ist ein wirklich spannendes Thema. Und viele haben sich ja immer wieder verschätzt in den letzten Jahren, was jetzt so die konkrete Umsetzungszeitleiste anbelangt. Ich glaube, weltweit hat man ja auch immer wieder Rückschläge erlebt, dass man gedacht hat, das kommt jetzt relativ schnell, auch wirklich so, dass man skalieren kann und im Echtbetrieb wirklich auf die Straße bringen kann. Dann hat es immer doch wieder nicht so richtig geklappt. Das ist allen so gegangen, aber mittlerweile sehen wir eben, wenn wir uns international umschauen, dass da gewaltiger Fortschritt gemacht wird. Du kennst natürlich die Beispiele, Christian. Man kann nach China schauen, man kann nach Amerika schauen. Waymo natürlich ganz vorne mit dabei, kommunizieren ja, dass sie über 1 Million bezahlte fahrerlose Fahrten pro Monat mittlerweile machen. Aber das kommt jetzt schon in Eskalierung. Volkswagen, Moja sind, glaube ich, auch gerade an der Schwelle. Und damit nähern wir uns schon so ein bisschen am Tipping Point, wenn es um fahrerloses Fahren geht. Und das ist sehr spannend. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die Fahrzeuge, die man heute auf der Straße sieht, das sind schwerpunktmäßig Pkw, also relativ kleine Fahrzeuge. Und die sind natürlich jetzt für den ÖPNV noch begrenzt einsetzbar. Wir befördern eben viele Menschen. Wir brauchen tendenziell eher größere Fahrzeuge. Wir brauchen vor allen Dingen auch barrierefreie Fahrzeuge. Und da ist der Markt jetzt im Moment schon noch sehr begrenzt. Man kann heute noch keine typzugelassenen Busse beispielsweise kaufen. Und wir sehen das auch nicht so schnell kommen in den nächsten Jahren. Also da muss man schon noch ein bisschen Geduld haben, bis die Entwicklung weitergegangen ist. In dem konkret von dir angesprochenen Projekt Like haben wir aber den Holon Mover. Und das ist schon mal, würde ich sagen, ein Start. Das ist etwas größer als ein PKW. Da passen so 10, 15 Leute rein, ist auch barrierefrei. Und der kommt jetzt nach Hamburg in diesem Jahr. Wir werden dann einladen zu einem Closed User Group Testing. Das heißt, wir bringen schon möglichst viele, noch nicht die gesamte Öffentlichkeit, aber möglichst viele Menschen auch in dieses Fahrzeug. Und das fährt dann auch im Innenstadtbereich, sodass wir auch wirklich komplexe Verkehrslagen erproben können und auch schauen können, wie ist die Akzeptanz dann wirklich darauf, was ja genauso wichtig ist, wie das Technische funktionieren, ob die Menschen es auch wirklich mögen. Und es ist übrigens auch nicht das einzige Projekt mit dem Holon, sondern wir testen ja mit Moja und Volkswagen zusammen auch das ID.Buzz-Fahrzeug. Beides wird übrigens auch in der HVV-Switch-App buchbar sein dann, also auch da schon integriert in die multimodale Plattform. Und unser Schwesterunternehmen, die VAA, hat ein weiteres Projekt hier in Hamburg, das heißt Ahoi. Und auch da wird so ein Midi-Bus, würde man das in der Branche nennen, also der ist so 6 oder 8 Meter lang, von einem österreichischen Hersteller, Iversum heißt der, auch getestet. Also wir tasten uns da gemeinsam so ein bisschen ran, auch an eine Bandbreite unterschiedlicher Fahrzeuge. Und da werden wir in den nächsten 2 Jahren unglaublich spannende Erkenntnisse sammeln. Und daraus muss ich dann ableiten, wie es wirklich ganz konkret weitergeht.
Frage direkt dazu, weil also ich verstehe total, natürlich, wenn man die Dinger wirklich dann auf Herz und Nieren testen will, dann schickt man die natürlich am besten in die City, wo am meisten los ist. Aber ist das auch der künftige Einsatzbereich dafür? Also seid ihr schon so weit, dass ihr euch wirklich überlegt, wo macht Sinn, solche Flotten dann zu stationieren? Oder?
Ja, also darüber diskutiert natürlich die gesamte Branche. Ich würde mal sagen, viele Verkehrsunternehmen werden da intern Szenarien bilden, wie zukünftige Fahrzeuge halt einsetzbar sind. Und diese Szenarien haben schon eine größere Bandbreite, würde ich sagen. Auf der einen Seite schaut man natürlich auf On-Demand-Verkehre, vielleicht eher mit kleineren Fahrzeugen, wie ich sie gerade schon genannt habe, wie zum Beispiel im Holon Mover. Die schaffen dann nicht die ganz große Verkehrsmenge weg. Also die werden natürlich niemals jetzt ein Ersatz sein für einen Doppelgelenkbus, der vollgepackt durch die Innenstadt fährt. Aber die können vielleicht Bereiche erschließen in Randbereichen und in Randzeiten, wo man eben so ein großes Fahrzeug auch gar nicht braucht. Und wo man vielleicht auch tatsächlich eher auf eine Flexibilisierung, auf On-Demand-Verkehre gehen will. Je mehr man in den ländlichen Bereich kommt, desto wichtiger sind solche Szenarien, die man heute mit dem ÖPNV auch teilweise nur noch schwer erreicht. Ja, gerade wenn die Schülerverkehre abnehmen im ländlichen Raum, kann man es häufig ganz schwer wirtschaftlich aufrechterhalten. So, und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass dann perspektivisch auch größere Fahrzeuge auf den Markt kommen werden, aber nicht ganz kurzfristig. Also da muss man dann schon so 5 bis 10 Jahre in die Zukunft schauen und dann auch Linienverkehre irgendwann automatisiert werden können. Hannover hat ein interessantes Projekt, das heißt Albus. Die fangen jetzt an, damit zu experimentieren. Im europäischen Ausland sieht man so etwas auch schon. Zum Beispiel in Stavanger kann man so einen sogar schon öffentlich fahren, so einen Bus. Und das ist auch wichtig für den ÖPNV, weil es eben tatsächlich immer schwerer ist, Fahrerinnen und Fahrer zu finden. Und gleichzeitig auch die Kosten weglaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Kosten im ÖPNV sind die letzten Jahre aus verschiedensten Gründen wirklich auch explodiert. Und wir wollen ja Mobilitätswende, wir wollen ja mehr Angebot. Aber irgendwann sind die Mittel auch knapp und dann werden solche zukünftigen Technologien eine gewaltige Hilfe sein. Aber es sind alles Dinge, die passieren nicht von heute auf morgen. Man muss den ersten Schritt vor dem zweiten machen. Ja,
trotzdem an der Stelle nochmal die Nachfrage, warum werdet ihr die Fahrzeuge dann direkt in die Innenstadt stellen? Also klar, dann sind sie sichtbarer, als wenn man jetzt irgendwie in den Außenbezirken damit unterwegs ist. Wobei ich glaube, dass einem der Qualitätsgewinn natürlich viel größer wäre, wenn man eben im Randbereich der Stadt sich damit bewegt. Ist das Ganze dann auch so ein bisschen eben so eine Kommunikationsagenda geschuldet, dass man sagt, okay, wir wollen halt, dass einfach die Bevölkerung versteht, diese Dinger sind jetzt wirklich fast da?
Also zum einen wollen wir natürlich eine technische Erprobung durchführen, die auf ein möglichst anspruchsvolles Szenario setzt. Weil wir müssen uns ein fundiertes Bild machen, wie weit die Technik wirklich ist und was sie leisten kann, was vielleicht auch noch die Leistungsgrenzen sind. Und das findet man eben heraus, indem man ein anspruchsvolles Szenario zunächst mal bildet. Und das hat noch gar nichts damit zu tun, wie dann später der Realeinsatz ist. Der kann völlig anders sein. Aber da sind wir ja noch nicht. Das Ahoi-Projekt, das Like-Projekt, viele andere Projekte, die es in Deutschland gibt, die fahren ja im Moment noch mit Prototypen alle. Das sind noch keine typgenehmigten Fahrzeuge. Da reden wir noch nicht eben über die Skalierung und darüber, dass ich jetzt wirklich verkehrlich Menge wegschaffen will, sondern da rede ich wirklich darüber, dass ich mir ein Bild mache, wie gut funktioniert das und wie gut wird es akzeptiert von Kundinnen und Kunden. Und das machen wir ganz bewusst, wie du es richtig gesagt hast, in der Innenstadt. Da haben wir die komplexen Verkehre, da haben wir die Straßen, die voll sind, auch mit Fußgängern, mit Radfahrern, die ganzen gemischten Verkehre. Und da werden wir dann auch natürlich gesehen und inspirieren auch die öffentliche Diskussion, die wir auch tatsächlich haben wollen. Wie stehen Menschen dazu? Ich persönlich gewinne immer wieder den Eindruck, wenn ich selbst Probefahrten mache, also jetzt zum Beispiel im europäischen Ausland, dass die Akzeptanz eigentlich sehr hoch ist, dass es für viele Menschen auch in Wahrheit gar nicht so ein großer Aufreger ist, zumindest dann nicht, wenn sie schon mal 10 Minuten mitgefahren sind. Dann wird es nämlich schnell langweilig und man sieht, die Leute, die zücken dann ihr Handy und beschäftigen sich schon wieder irgendwie anders. Man merkt es im Zweifel auch beim fahrerlosen Fahrzeug. Beim heutigen Stand der Technik, nach meiner Beobachtung, eigentlich kaum noch, ob da überhaupt ein Mensch vorne drin sitzt oder nicht. Aber das muss man eben einmal selbst erlebt haben, damit man sich da selbst eine Auffassung zu bilden kann. Und das wollen wir in Hamburg eben jetzt erstmal anschieben.
Ist es eigentlich, also jetzt mal so eine Lernfrage für mich, wie man sich als Verkehrsbetrieb aufstellt für die Zukunft? Spielt ihr eigentlich Szenarien auch wirklich so extreme Szenarien durch? Also weil du hast eben selbst gesagt, es gibt jetzt schon einen Fahrerinnenmangel, der wird künftig eben noch viel gravierender werden und deswegen brauchen wir die autonomen Systeme, wenn wir überhaupt Angebote aufrechterhalten wollen. Ist das was, dass ihr, also gibt es bei euch auch ein Szenario, wo ihr sagt, so komm, 100% autonom bis XY-Jahreszahl?
Also so weit ist das noch nicht. Also man kann natürlich sich jetzt fragen, was ist mal im Jahr 2050 oder so, wenn das vielleicht alles mal sozusagen kompletter Standard geworden ist. Aber das ist man im Bereich der Spekulation und des Glaskugellesens. Wir beschäftigen uns viel konkreter damit. Wir fragen uns immer, wo stehen wir heute und was kann die Technologie heute für uns leisten, damit das Verkehrsangebot besser werden kann in Hamburg, noch besser. Wir haben auch schon ein gutes, aber noch besser. Und was ist so absehbar in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Was sind da die Tendenzen, die wir sehen? Und da versuchen wir vorne mit dabei zu sein. Diese Frage, was ist in 20 Jahren? Klar, die diskutiert man mal beim Bier abends auch, aber das ist gar nicht so die für uns die allerhöchste Priorität hat, glaube ich.
Kann ich natürlich nachvollziehen. Nichtsdestotrotz natürlich für mich immer spannend, auch weit zu gucken. Aber lass uns mal dann in dieser vielleicht nicht ganz so spektakulären, aber wichtigen Gegenwart bleiben. Du hast eben gesagt, ja, BusfahrerInnen, schwieriges Thema oder immer schwierigeres Thema. Ich habe selbst vor, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber da habe ich mal so gesehen durch Zufall, was die Hochbahn da tut. Also dass es wirklich Angebote gibt wie, okay, werde bei uns Busfahrer, wir zahlen dich auch schon von Tag 1 an, wie jemanden, der halt schon komplett ausgebildet ist. Wie ist denn die Situation da tatsächlich? Weil man liest immer diese riesigen Zahlen, ja, bis irgendwie in den kommenden Jahren werden so und so viel 10.000, 100.000 FahrerInnen fehlen, sei es bei LKW oder Bus. Jetzt mal auf Hamburg runtergebrochen, wie ist denn die Lage eigentlich?
Also branchenweit ist die Lage enorm angespannt. Es ist sehr, sehr schwer geworden, Busfahrerinnen und Busfahrer zu finden. Bei der Hochbahn spezifisch ist es so, dass wir es immer noch schaffen, alle zu finden, die wir brauchen. Der Aufwand dafür ist natürlich aber auch gestiegen und wir investieren auch tatsächlich sehr, sehr gezielt in dieses Thema. Du hast gerade eben eine Kampagne angesprochen, die sehr erfolgreich läuft, die heißt Sei du, sei wir. Aber die Kampagne alleine macht natürlich den Unterschied auch nicht, sondern es geht dann darum, sich wirklich auch zu hinterfragen, jeden Tag, sind wir ein attraktiver Arbeitgeber und wie können wir eine noch attraktivere Arbeitgeberin werden? Und da spielen dann ganz viele Faktoren rein, die wir alle ernst nehmen. Unter anderem natürlich auch die Kultur ganz stark. Was hat man eigentlich für ein Betriebsklima? Ist der Umgang miteinander modern? Ist der wertschätzend? Ist der auf Augenhöhe? Ist der fair? Haben wir eine gute Kollegialität? Also kommt man erstmal gerne zur Arbeit, wo man einen guten Umgang miteinander hat. Das ist uns unglaublich wichtig. Da achten wir sehr drauf auf allen unterschiedlichen Ebenen des Unternehmens, aber eben ganz konkret auch, wenn es in den Betriebsdienst geht. Und dann kommen ganz viele Fragen ins Spiel. Natürlich zum Beispiel, wie man Schichtplanung macht, welche Arbeitszeitmodelle man anbietet, ob man auch entgegenkommt, sich da auch mal streckt, wenn es um Teilzeit geht und um Lebenssituationen, wo man eben nicht den typischen Vollzeitjob machen kann. Aber es geht dann am Ende auch darum, ob man ein gutes Essen anbietet in der Betriebskantine und ob auf der Strecke man gute sanitäre Anlagen hat. Das sind alles Fragen, die Fahrerinnen und Fahrer zu Recht bewegen. Und wir nehmen die sehr ernst. Wir setzen uns da sehr systematisch mit auseinander und sind, glaube ich, deswegen auch eben eine sehr gute Arbeitgeberin. Und was noch dazu kommt, wir bilden ja auch selbst aus. Wir haben eine eigene Busfahrschule. Also wir versuchen von Anfang an eben auch wirklich in die Menschen zu investieren. Und alles in allem führt das dazu, dass unser Personalbereich und wir als Hochbahn es dann eben hinkriegen. Aber es ist immer wieder eine neue Herausforderung, der man sich jeden Tag stellen muss.
Mich würde jetzt tatsächlich nochmal interessieren, mit dem Blick nach vorne, ihr wollt ja die Fahrgastzahlen massiv steigern, viel mehr Leute in Bus und Bahn bringen, von den 500 Millionen, von denen du gesprochen hattest, ja auf, ich glaube, 750 Millionen kommen innerhalb der nächsten 10 Jahre, was ja schon eine ziemlich große Steigerung ist, und das wird man ja mit den 2 U-Bahn-Linien, die gerade im Bau sind, alleine nicht hinbekommen, sondern noch mit vielen anderen Maßnahmen, wo du ja selbst gesagt hast, dass das Schwergewicht bei euch genau darauf liegt, effizient Leute für den ÖPNV zu gewinnen. Was ist der Pfad, den ihr da geht?
Es gibt nicht den einen Pfad. Es gibt ein breites Spektrum an Maßnahmen, was wir parallel vorantreiben. Und immer mit diesem großen einen Ziel vor Augen, dass wir tatsächlich noch mehr Menschen überzeugen wollen und gewinnen wollen, Bus und Bahn zu fahren. Das hast du richtig eingeleitet, nicht? Wir liegen bei 500 Millionen. Und wir wollen diese Zahl noch deutlich, und ich glaube, wir können auch diese Zahl noch deutlich weiter nach oben bringen in den nächsten 10 Jahren. So, wie macht man das? Auf der einen Seite hat es natürlich tatsächlich damit zu tun, dass das Angebot noch besser wird. Das ist ein großer zentraler Hebel. Das kann man übrigens auch sehr gut verkehrlich simulieren und vorher gut abschätzen, wenn man das Angebot ausbaut. Und das machen wir ja. Du hast die U5 angesprochen, du hast die U4-Verlängerung angesprochen, die an beiden Seiten verlängert wird. Oder auch wenn man Takte verdichtet, dann hat man natürlich auch mehr Fahrgäste. Und das wollen wir machen. Also das treiben wir mit großer Entschiedenheit voran. Und da ist ein großes Potenzial jetzt gerade im Schnellbahnbereich auch tatsächlich noch zu holen. Gleichzeitig hat es aber natürlich auch mit Attraktivität zu tun, die sich ergibt aus Pünktlichkeit, aus Zuverlässigkeit, aus Sauberkeit der Fahrzeuge, aus der gefühlten Sicherheit, aus der Einfachheit der Nutzung. Da kommen wir wieder so auf das Thema Echtzeitinformation, digitale Vertriebskanäle und so weiter zurück. Das ist mindestens genauso wichtig, dass die Qualität stimmt, dass du dich gut fühlst, wenn du Bus und Bahn fährst. Und da sind wir auf einem ziemlich hohen Niveau bei der Hochbahn. Wir befragen regelmäßig unsere Kundinnen und Kunden auch. Das wird auch branchenweit gemacht. Wir machen es mittlerweile quartalsweise. Und wir haben so eine Globalzufriedenheit, nennen wir das. Also wenn du alles zusammennimmst von 2,43, das kannst du dir ein bisschen eine Schulnote vorstellen. Das ist im oberen Bereich so der deutschen Verkehrsunternehmen. Wir sind nicht ganz die Besten, aber wir schwimmen so in der oberen Gruppe mit. Aber wenn man ein bisschen differenzierter reinguckt, dann kriegt man auch immer wieder Hinweise, wo Kundinnen und Kunden sich eben doch noch Verbesserungen wünschen. Also Sicherheit ist zum Beispiel gerade ein großes Thema, und zwar die gefühlte, die subjektive Sicherheit. Menschen fühlen sich nicht mehr so sicher im ÖPNV wie früher. Da sind wir dran. Da gibt es verschiedene Projekte jetzt wieder, zum Beispiel um die Wache auszubauen, aber auch KI-Technologie zu nutzen, um aus Kameraüberwachung mehr rauszuholen, Gefahrensituationen früher zu erkennen und so. Und auch das treibt dann natürlich wieder eine Nutzung, weil du sagst, Mensch, für mich passt das, ich fühle mich wohl bei der Nutzung. Und im Busbereich, würde ich sagen, sind auch immer noch Potenziale. Wir planen gerade oder überprüfen das gesamte Busnetz, wo wir noch Reserven haben, indem wir auch Linien vielleicht nochmal intelligenter anpassen können, vielleicht flexibilisieren können. Aber wenn man da in eine längerfristige Perspektive guckt, also 10 Jahre plus, dann landen wir natürlich auch wieder relativ schnell beim fahrerlosen Fahren. Denn im ÖPNV-Bereich ist es so, dass es große Kostenunterschiede gibt, je nachdem, mit welchem Verkehrsmittel man Verkehrer anbietet. In Hamburg ist es so, die Fähre ist das teuerste Verkehrsmittel pro Fahrgast, dann kommt der Bus. Und als zweiteuerstes und das mit Abstand günstigste und effizienteste ist die U-Bahn. Aber Bus ist eben, das ist nicht nur in Hamburg so, sondern generell so, Bus ist eben generell eine relativ kostspielige Art, ÖPNV anzubieten, weil man halt nicht so große Gefäße hat. Und und aus vielen Gründen. Und um dann trotzdem noch mehr zu machen, was wir wollen, und auch da das Angebot auszuweiten, landet man dann doch irgendwann so bei dem Punkt fahrerloses Fahren, wo man dann irgendwann den Kostenhebel auch braucht, um ein zusätzliches Angebot sich noch leisten zu können.
Um was für einen Faktor kann man die Kosten damit drücken?
Aber wenn ich das so genau wüsste, Christian, seit 10 Jahren verfolge ich mit großer Spannung alles, was die Unternehmensberatung dazu schreiben, und das streut halt enorm weit, und am Ende wird man es so richtig erst erfahren, wenn man so die ersten Ausschreibungen auch mal draußen hat und dann mal guckt, was die echten Fahrzeug- und Betriebskosten dann jetzt sind von fahrerlosen zukünftigen ÖPNV-Fahrzeugen. Aber klar, also wir haben über Kosten schon gesprochen. Also 1 Kilometer Busfahren kostet mittlerweile im Schnitt 5 Euro oder mehr. Wenn man alles reinrechnet, ist das einfach so. Also man startet da natürlich von der Kostenbasis und ist schon die Erwartung, dass die Technologie dann relativ bald, vielleicht nicht die erste Generation, aber dann die zweite Generation, dann relativ bald darunter liegen wird.
Jetzt nur mal aus Neugierde, was kostet so eine Fahrt mit der Fähre pro Person? Also was sind die realen Kosten?
Ich bin nicht sicher, ob wir das so kommuniziert haben und will jetzt nicht so zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich kann dir sozusagen mal meine Bierdeckel-Milchmädchen-Rechnung sagen.
Ja.
Also wenn man es sich ganz grob merken will, ist es in Hamburg so, im ÖPNV, dass du so sagen kannst, der Kunde oder die Kundin zahlt ungefähr 1 Euro pro Fahrt. Ich sage jetzt mal, egal womit, ne? Also wenn du ÖPNV nutzt, ungefähr 1 Euro pro Fahrt. Das ist das, was tatsächlich an Umsatz reinkommt. Und das, was du aber an Kosten hast, das ist eher so in der Größenordnung 2 Euro pro Fahrt. Und diese 2 Euro, die weichen jetzt deutlich nach oben oder nach unten ab, je nachdem, ob du mit Bus, mit U-Bahn oder mit Fähre unterwegs bist.
Okay, übers deutlich komme ich wahrscheinlich nicht hinaus, aber es hat ja auch einen großen touristischen Mehrwert, das Angebot mit den Fähren. Von daher, glaube ich, passt das schon.
Das ist touristisch, aber es gibt auch viele Pendler, die nutzen.
Ja, klar.
Wollte
ich
auch nicht kritisieren oder so, ne? Aber es ist.
Nein. Ich mag die Fähren extrem gern. Also, das ist mein Standardprogramm auf jeden Fall, wenn ich Leute hier rumführe. Ich würde aber jetzt gerne nochmal bei unserem Thema bleiben, beziehungsweise nochmal auf das Thema Kommunikation kommen, weil das ist ja, also so muss ich eben dran denken, als du über die Sicherheit gesprochen hast, dass ja eine wichtige Herausforderung auch darin besteht, natürlich irgendwie subjektive Sicherheit erstmal herzustellen, indem man Bereiche ausleuchtet, indem man dann, was du sagtest, eben auch Technologie einsetzt, um einfach die Überwachung zu verbessern der Fahrzeuge oder der Bahnhofssituation. Aber was ist so eure Strategie wirklich, sei es Sicherheit oder seien es auch andere Verbesserungen, die in diesem ÖPNV-System bei euch stattfinden, dann auch zu kommunizieren? Also Hintergrund ist, ihr habt gerade eine neue Agentur, also sprich, da ist ja, kommt vielleicht nochmal ein bisschen frischer Drive rein. In welche Richtung soll das gehen? Weil, also zweiter Hintergrund, ich habe neulich ein Gespräch geführt, da ging es eben gerade darum, dass Produktkommunikation alleine sehr beliebt ist im Bereich, im Verkehrsbereich, aber gar nicht so effektiv ist im Vergleich zu anderen Ansätzen. Deswegen interessiert mich natürlich, in welche Richtung wollt ihr bei der Hochbahn gehen?
Also wenn wir über Sicherheit konkret sprechen, dann wissen wir aus Gesprächen mit Kundinnen und Kunden und auch aus Befragungen, dass es einen Treiber gibt, der mit großem Abstand am meisten zu einem Sicherheitsgefühl beiträgt. Und das ist die tatsächliche Präsenz von Sicherheitspersonal in der täglichen Nutzungserfahrung.
Das ist auch der teuerste Weg natürlich dann.
Ja, aber der ist schon wichtig und der ist schon notwendig. Wir haben ja eine eigene Tochtergesellschaft, die Hochbahnwache, die bei uns für die Sicherheit und auch für den Fahrkartenprüfdienst verantwortlich ist, sind ungefähr 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir bauen die Wache deutlich aus. Das ist schon seit Jahren sozusagen so und wird auch weiter so bleiben. Wir bauen die weiter aus. Und wir wollen halt diese Präsenz aufrechterhalten und weiter stärken. Es wird sehr, sehr geschätzt. Übrigens auch aus Servicegründen, weil man natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiter auch mal fragen kann. Und viele Menschen machen das auch, wo man jetzt umsteigt oder wenn man sich nicht auskennt in einer großen Station beispielsweise. Also das würde ich schon sagen, spielt eigentlich mit die größte Rolle und dass einfach eine Wahrnehmung da ist, dass Regeldurchsetzung auch wirklich erfolgt. So, deswegen achten wir zum Beispiel auch sehr auf die Fahrgeldhinterzieherquote. Die ist bei uns und auch generell in der ÖPNV-Branche ja zu Corona-Zeiten ein bisschen explodiert und wir haben die halt, indem wir dort sehr, sehr stark darauf geachtet haben, jetzt sehr eingefangen. Wir liegen jetzt stabil bei deutlich unter 3%. Fahrgeldhinterziehung, das ist ein guter Wert, ist aber was eben auch wieder wichtig ist, dass jeder und jede wahrnimmt, hier die Regeln, die gelten was bei der Hochbahn und die Regeln werden eingehalten. Und wenn wir jetzt so über Zukunft KI sprechen, glaube ich, kann das dann nochmal einen ganz großen Anteil auch bringen. Wir haben ja in unserem ÖPNV-System in Hamburg etliche 1000 Kameras verbaut. Teilweise braucht man die einfach betrieblich. Ne? Wenn zum Beispiel der U-Bahn-Zug abfährt, dann werden die Kamerabilder halt dem Fahrer vorne auf dem Bildschirm gespielt, dass er halt sehen kann, dass der Zug auch wirklich frei ist und losfahren kann. Aber mit diesen Bildern wird heute noch relativ wenig angefangen ansonsten. Ne? Es gibt so eine große Leitstelle oben bei der Hochbahn. Was hast du da? Das ist eine große Monitorwand und dann siehst du so ein Mosaik von so 16 Kamerabildern aus der ganzen Stadt. Und naja, das ist natürlich zum großen Teil ziemlich langweilig, da passiert natürlich nichts. Und dann nach 10 Sekunden kommt halt die nächste Ladung der 16 Kamerabilder. Und wenn man jetzt dahin käme, also das ist jetzt eins von einer Reihe von Projekten, die wir verfolgen, das ist alles datenschutzrechtlich und so muss das geklärt, wenn man dahin käme, dass man so Bilder, sagen wir mal, vorbewerten lässt durch eine KI und scoren lässt, wo wahrscheinlich etwas Relevantes gerade passiert. Und relevant kann jetzt sein, sicherheitsrelevant, aber relevant kann auch sein, eine Verschmutzung oder ein großes Graffiti, was alles negativ auf das subjektive Sicherheitsempfinden sich bemerkbar, dass man dann die Menschen in der Leitstelle halt gezielt auf diese Bilder blicken lässt, anstatt dass sie sozusagen einmal in einer Stunde die Nadel im Heuhaufen finden. So, und das wollen wir tun und darüber reden wir natürlich dann auch, das kommunizieren wir dann auch und ja, wir sind sicher, dass das am Ende positiv einzahlt auf die Nutzererfahrung.
Glaube ich, ohne Frage, weil das sind ja genau die Faktoren, die den Menschen dann irgendwie das Gefühl geben, ah, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht fahre ich dann doch mit dem eigenen Auto, weil da habe ich meine schützende Zelle um mich rum. Und ganz zum Schluss würde ich gerne nochmal auf einen Aspekt kommen, du hast es vorhin kurz angeschnitten, dass es eben das Bestreben gibt, mit der BVG jetzt enger zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, gemeinsame Projekte auf die Beine zu stellen. Ist klar, da gibt es natürlich die personelle Verbindung. Dein Vorgänger ist jetzt einfach in derselben Position nach Berlin gewechselt. Und was aber ja der große Vorteil daran ist, dass ja das für mich das Potenzial hat, einmal einen Case zu liefern gegen das größte Problem dieser Branche, dass halt alle irgendwie ihr Ding immer für sich machen und jeder das Rad für sich neu erfindet und dadurch halt sehr viel mehr schief geht, als schief gehen müsste, wenn man sich rechtzeitig irgendwie zusammenraufen würde. Kannst du da noch ein bisschen entweder konkret ins Detail gehen, wenn es da schon was gibt, worüber du reden kannst, oder sonst auch allgemein vielleicht mal so ein bisschen deine Sichtweise darauf gehen, was jetzt, ja, ich sag mal, Co-Creation angeht von Verkehrsunternehmen?
Also ich teile deine Beobachtung, dass die Zusammenarbeit in der ÖPNV-Branche noch nicht gut genug ist. Ja, wir haben immer noch so eine Kleinteiligkeit, fast wie so lokale Fürstentümer, die in vielen Themen so nicht sein müsste, aber historisch eben so gewachsen ist. Es ist noch nicht so etabliert, irgendwie noch nicht so normal, dass Städte oder Verkehrsunternehmen sich wirklich überregional zusammentun und sagen, lass uns doch mal ein relevantes Thema gemeinsam machen, was vielleicht ansonsten einfach viel teurer für uns alle ist, wenn man das zusammenlegt. Wenn
wir's zum Beispiel eine gemeinsame App für alle.
Ja, genau. Aber solche Versuche gab es ja auch und die sind aber auch teilweise dann wieder gescheitert, weil man sich immer dann doch wieder nicht einigen konnte. Manchmal, glaube ich, auch innerhalb von Verbünden dann schon nicht, weil auch da sind ja dann viele Verkehrsunternehmen schon innerhalb eines einzigen Verbundes beteiligt, die dann auch nicht mal in ihrer Meinung sind. Da sind wir übrigens in Hamburg echt toll vorangekommen, auch finde ich, in den letzten Jahren. Auch der HVV hat ja erstmal auch ganz viel hier vor Ort einfacher gemacht, wo wir zum Beispiel einen Tarifdschungel hatten. Also es ist wirklich simplifiziert und auch stark fokussiert auf das Deutschlandticket. Und auch das ist alles wichtig, ne? Dass du dann, also alles, was dazu beiträgt, dass die Nutzerinnenerfahrung einfacher ist, die hilft am Ende. Aber zum Thema, also wir haben uns vorgenommen, mit Berlin gemeinsam eine Mobilitätsplattform zu entwickeln, die wir dann auch gemeinsam nutzen. Und das ist schon ein relativ dickes Brett, weil es eben zwei große Städte sind und die auch beide eine Historie haben und im Moment auch die Konsolidierung für sich ja noch nicht geschafft haben. Wenn du nach Hamburg schaust, dann haben wir hier zwei Apps heute schon, die HVV-App und die HVV-Switch-App. Und wenn du nach Berlin schaust, dann hast du mindestens drei, die du da findest. Die Yelby-App, das BVG-Ticketing und BVG-Fahrauskunft. Also beide haben für sich eigentlich noch nicht die Hausaufgaben fertig gemacht. Und jetzt haben wir gesagt, na gut.
Machen wir noch eine vierte App.
Nein, nicht. Sondern es soll etwas Gemeinsames werden. Und da arbeiten wir dran. Das läuft ganz toll. Also die Teams verstehen sich richtig gut und haben richtig Lust dazu, dass sie jetzt mal den gordischen Knoten durchschlagen. Und da werden wir relativ bald, du kannst jetzt mal spekulieren, was da ein guter Zeitpunkt für wäre, auch mehr zu sagen. Aber ich kann es leider jetzt noch nicht in deinem Podcast
dann,
machen.
Nehme ich das auf jeden Fall mal mit und gucke mal so Mitte Juni neugierig, was ist das? Informationen gibt. Es war jetzt ein sehr schneller, sehr großer Ritt einmal durch alles, was irgendwie bei euch gerade passiert. Haben wir ein Thema übersehen, wo du sagst, das ist jetzt eigentlich für euch von zentraler Relevanz, auch wenn man das jetzt von außen oder Mann im Sinne von ich von außen vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habe, wo du sagst, da passiert eigentlich gerade für uns ein richtig, richtig zentraler Sprung nach vorne, der einfach die Qualität unserer Angebote verbessern wird.
Also wir haben schon angesprochen im Podcast, aber was immer viele Leute gerade, die so aus dem Digital Native Kontext kommen, immer nicht so interessiert, ist das, was auf der Schiene passiert. Das, vielleicht klingt das irgendwie so irgendwie altmodisch, aber in Wahrheit will ich das vielleicht nochmal hier sagen, ist der Hebel absolut enorm, der da drin steckt. Also nimm mal unsere neue U-Bahn, die U5, die ja vollautomatisch fährt. Es gibt keinen Fahrerstand mehr vorne, sondern es ist ein komplett vollautomatisches System. Dadurch kommst du zu einer Taktdichte. Wir wollen ja auf 90 Sekunden dann runtergehen. Das ist ein gigantischer Sprung in der Nutzererfahrung. Du musst faktisch nicht mehr dich mit Fahrplänen auseinandersetzen. Du gehst einfach hin und es fährt einfach ständig. Und das Tolle ist, dass mehr und mehr wir sehen, dass sowas eben auch im Bestandsnetz möglich wird. Und das ist ein Thema, was total unterschätzt wird. Du wirst, wenn du jetzt in den nächsten 10 Jahren mal in Hamburg nach vorne spulst, selbst auf der U1, sozusagen der ganz langen Linie, die auch nach Schleswig-Holstein rausfährt, aber auf der 2 U4 wirst du sehen, wie schrittweise wir dichtere Takte hinbekommen und dadurch eine viel höhere Beförderungskapazität hinbekommen und eine viel bessere Nutzererfahrung. Einfach eigentlich nur dadurch, dass man zumindest teilautomatisiert. Also mit Moving Block Technologie und so weiter. Und ja, das klingt vielleicht auf den ersten Blick nicht so spannend, aber wenn du die Fahrgastvolumen betrachtest, die dahinter liegen und den konkreten Nutzen und das mal so eine verkehrliche Simulation einspeist, dann siehst du, dieses vielleicht wird so angestaubt klingende Thema Warenbetrieb klingt für viele, glaube ich, wirklich, das ist in Wahrheit ein ganz, ganz tolles und extrem maßgebliches Thema.
Dann werden wir auch das im Blick behalten. Robert, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Hat Spaß gemacht und war sehr interessant.
Ja, mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Christian.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.